Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Heute im Mittelpunkt aus dem 5. Buch Mose, das Kapitel 8 und der Anfang von Kapitel 9. Zur Erinnerung, mit einem Rückblick auf die vergangenen knapp 40 Jahre hat sich Mose, der Anführer der Israeliten, an sein Volk gewandt. Sie sollen verstehen, was ihre Eltern und Großeltern falsch gemacht haben. Nachdem diese nämlich von Gott aus der ägyptischen Sklaverei befreit worden waren, sollten sie eigentlich das schon lange verheißene Land Kanaan für sich in Besitz nehmen. Doch trotz Gottes Zusage, sie dabei zu beschützen, fürchteten sie sich vor den dort lebenden Völkern. Ja, sie weigerten sich, in das Land Kanaan einzumarschieren. Wegen dieses Ungehorsams wurden die Israeliten von Gott bestraft. Sie mussten weitere 38 Jahre wie ein Nomadenvolk in der Wüste leben. Seit dem Aufbruch aus Ägypten sind nun fast 40 Jahre vergangen. Praktisch alle aus der Väter- und Großvätergeneration leben inzwischen nicht mehr. Ausgenommen Mose, Kaleb und Josua. Gottes Wille ist es, dass nun die nachgewachsene Generation der Israeliten das Land Kanaan in Besitz nehmen soll. Deshalb hat Mose das Volk zusammengerufen und zunächst von den zurückliegenden Ereignissen erzählt. Dann hat er ihnen die 10 Gebote ans Herz gelegt. Und nun, im vor uns liegenden Kapitel 8, geht es um die Dankbarkeit Gott gegenüber. Im Grunde ist es schon ziemlich verwunderlich, dass ein Volk, das in nächster Zeit mit knallharten militärischen Konflikten zu rechnen hat, sich über die eigene Dankbarkeit Gedanken machen soll. Mit Kapitel 8 beginnt ein längerer Abschnitt innerhalb des 5. Buches Mose, der erst mit Kapitel 21 seinen Abschluss findet. Charakteristisch für diesen Abschnitt sind die zahlreichen Anweisungen, die Mose den Israeliten für die Zeit der Landnahme und für den anschließenden Aufenthalt im Lande Kanaan mit auf den Weg gibt. Manche Anweisungen betreffen das religiöse Leben, andere sind wichtig, um das Volk Israel unter den neuen Gegebenheiten zu einem funktionierenden Gemeinwesen zu machen. Immerhin sind die Israeliten in den letzten 40 Jahren wie Nomaden durch die Wüste gezogen. Jetzt sollen sie in absehbarer Zeit sesshaft werden. Das verändert natürlich die Lebensumstände von Grund auf. Aus Kapitel 8 lese ich nun Vers 1. Mose spricht zu den Israeliten: Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land einnehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Mit diesem einleitenden Vers führt Mose den Israeliten vor Augen, dass es nun an ihnen liegt, eine jahrhundertealte Verheißung Wirklichkeit werden zu lassen. Noch befinden sie sich östlich des Jordans, und sie müssen sich entscheiden, ob sie der Aufforderung Gottes nachkommen und das vor ihnen liegende Land einnehmen wollen. Die Alternative wäre, es lieber sein zu lassen. Genau dafür hatte sich die Vätergeneration der nun lebenden Israeliten entschieden. Mose möchte nicht, dass die nachgewachsene Generation denselben Fehler begeht. In Vers 2 fordert er das Volk Israel auf: Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr dein Gott geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Die Israeliten sollen sich auf das besinnen, was sie in der Vergangenheit mit Gott erlebt haben. Von Triumphen ist hier nicht die Rede, sondern von Demütigung und davon, dass Gott sie herausgefordert hat, um ihren Gehorsam zu testen. Das war sicher nicht angenehm, diente aber dazu, die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk zu stärken. Ähnliches könnte ich aus meinem eigenen Leben berichten. Wenn ich innehalte und auf die letzten Monate und Jahre zurückschaue, dann fallen mir einige Situationen ein, in denen ich das Gefühl hatte, dass Gott mich verändern will und deshalb an mir arbeitet. Auch manche schmerzhaften Erinnerungen werden wach. Aber letztlich werde ich von dem ermutigt, was der Apostel Paulus ursprünglich den Christen in Philippi mitgeteilt hat. Er schrieb ihnen: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Dieser Vers ist deshalb so ermutigend, weil er den Blick zunächst in die Vergangenheit führt und ihn dann in die Zukunft lenkt. Wörtlich: Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden. Ganz persönlich ausgedrückt: Weil Gott mich in der Vergangenheit nicht im Stich gelassen hat, wird er es ganz sicher auch zukünftig nicht tun. Darum habe ich allen Grund, zuversichtlich zu sein. In unserem Bibeltext erreichen wir jetzt Vers 3. Und ich warne Sie, beim ersten Hinhören könnte man doch glatt wieder alle Zuversicht verlieren. Denn dort heißt es, an das Volk Israel gerichtet: Gott demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Gott demütigte dich, heißt es am Anfang dieses Verses. Ganz sicher nicht, um das Volk Israel zu schikanieren und zu quälen, sondern weil es ihm an Demut fehlte. In vielen einzelnen Situationen während der Wüstenwanderung dachten die Israeliten, ohne Gottes Beistand auskommen zu können. Sie mäkelten an allem herum, was ihnen nicht passte, obwohl ihnen doch, im Gegensatz zu Gott, der Weitblick und der Durchblick fehlte. Ihre Überheblichkeit, so kommt es mir beim Lesen der biblischen Berichte vor, war kaum zu übertreffen. Doch diese Überheblichkeit scheint typisch menschlich zu sein und lässt sich nicht durch ein paar Streicheleinheiten von Seiten des Besitzers beseitigen. Ein Rohdiamant wird auch nicht dadurch wertvoll, indem man ihn in ein weich gepolstertes Schmuckkästchen legt, sondern er muss geschliffen und poliert werden. Die zweite Hälfte des gerade vorgelesenen Bibelverses kennen Sie vermutlich auch aus dem Neuen Testament. Als Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wurde, nahm er Bezug auf den Bibeltext, mit dem wir uns gerade beschäftigen, indem er nämlich zum Teufel sagte: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Diese Aussage stellt eine Verbindung her zwischen der Nahrung, auf die wir angewiesen sind, um leben zu können, und der geistlichen Nahrung, auf die wir manchmal leichtfertig verzichten. So wie der menschliche Leib zugrunde geht, wenn er keine Nahrung bekommt, so nimmt auch die Seele Schaden, wenn ihr das Wort Gottes vorenthalten wird. Nehmen wir also beides, das tägliche Brot und das Wort Gottes, dankbar von Gott entgegen. Ich komme nun zum nächsten Vers in unserem Bibeltext. Gott hat die Israeliten während ihrer Wüstenwanderung nicht nur mit Brot bzw. Manna versorgt, sondern er hat sich auch auf andere Weise um ihr körperliches Wohl gekümmert. In Vers 4 heißt es: Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. Dieser unscheinbare Bibelvers hat es wirklich in sich. Denn stellen Sie sich vor, Kleidung, die 40 Jahre lang nicht kaputt geht. Ein Albtraum für viele Frauen, die sich gern mal etwas Neues kaufen, aber zugleich ein Wunschtraum für männliche Modemuffel. Doch Scherz beiseite. Wenn man in der Wüste unterwegs ist, spielt die aktuelle Mode keine Rolle. Da kommt es vielmehr auf die Schutzfunktion der Kleidung an. Ich denke mal, dass die Israeliten sehr froh darüber waren, dass sie sich unterwegs keine Gedanken zu machen brauchten, wer von ihnen Löcher stopfen und wer neue Kleidungsstücke anfertigen muss. Das zweite Wunder, das in Vers 4 erwähnt wird, scheint mir aber, was den Nutzen für die Israeliten betraf, noch viel wichtiger zu sein. Deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. Ein Missionsarzt hat mir erzählt, dass wahrscheinlich weder die langen Fußmärsche noch die Wärme dazu führten, dass damals im Orient Menschen unter gefährlich stark angeschwollenen Füßen litten. Das eigentliche Problem war vielmehr die einseitige Ernährung. Der Missionsarzt erzählte mir von der Krankheit Beriberi, die auf Vitaminmangel zurückzuführen ist. Zu den Symptomen dieser schweren Krankheit gehören auch geschwollene Füße. Die Israeliten jedoch blieben davon unbehelligt. Ich vermute, weil sie von Gott mit vitaminreicher Kost versorgt wurden, nämlich mit Manna. Zwischendurch hing es ihnen zwar zum Halse raus, aber gesund muss es gewesen sein. Außerdem wird im 4. Buch Mose berichtet, dass sich Manna recht vielseitig verwenden ließ. Zitat: Das Volk zerrieb es mit Mühlen oder zerstieß es in Mörsern und kochte es in Töpfen und machte sich Kuchen daraus, und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Vergleicht man die geistliche Speise eines Menschen, nämlich das Wort Gottes, mit dem Manna in der Wüste, so kann man gewisse Gemeinsamkeiten feststellen. Auch das Wort Gottes ist äußerst vielseitig, und dennoch haben viele Menschen keinen Appetit darauf. Dabei versorgt es die Seele mit allem Lebensnotwendigen, so dass sie keinen Schaden nimmt. Zurück zu unserem Bibeltext. Gott verspricht, die Israeliten reich zu segnen, wenn sie bereit sind, ihm zu gehorchen und ihm zu dienen. Hören Sie dazu die Verse 5-9. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen, ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt, ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Soweit die Verse 5-9. Eine wunderbare Verheißung an das Volk Israel, die so verlockend klingt, dass manche Christen sie einfach für sich übernehmen. Wenn ich mich an Gottes Gebote halte, so spekulieren sie, dann wird mich Gott mit allen möglichen irdischen Gütern segnen. Doch die Erfahrung zeigt, diese Rechnung geht nicht auf. Kein Wunder, denn die eben gelesenen Verse richten sich ausschließlich an das Volk Israel. Natürlich gibt es Christen, die in ihrem Leben erfolgreich sind und denen Gott viel Geld oder andere materielle Güter anvertraut. Aber es gibt auch jede Menge Christen, die unverschuldet in bitterer Armut leben. Ein vorhandener Wohlstand an sich sagt also nichts darüber aus, ob ein Christ von Gott in besonderer Weise gesegnet wird. Dafür erwähnt der Apostel Paulus im Epheserbrief einen Segen, der ausschließlich den Christen zuteil werden kann. Er schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Das heißt, Christen sollten nicht damit rechnen, dass Gott sie mit materiellen Gütern segnet. Dafür ist ihnen aber geistlicher Segen verheißen. Ich lese weiter ab Vers 10. Mose fordert die Israeliten auf: Wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so dass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Mose fordert die Israeliten also schon jetzt auf, noch bevor sie das Land Kanaan in Besitz genommen haben, dass sie später Gott gegenüber ihre Dankbarkeit zeigen sollen für all das Gute, das er ihnen geben wird. Weiter ab Vers 12. Mose ermahnt die Israeliten: Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft, und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf das er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Diese Verse gewähren einen Ausblick auf die künftigen Segnungen, die Gott den Israeliten im Land Kanaan zukommen lassen will. Zugleich erinnern sie mich an die biblischen Prophezeiungen für das sogenannte tausendjährige Reich, das nach der Wiederkunft Jesu beginnen wird. Das Volk Israel wird dann eine hervorgehobene Position einnehmen und über irdischen Segen in Hülle und Fülle verfügen. Den Christen dagegen hat Jesus versprochen: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Die Hoffnung der Christen besteht also darin, dass Jesus eines Tages wiederkommen und sie aus dieser Welt herausholen wird. Die Hoffnung für das Volk Israel ist dagegen fest mit dieser Welt verwurzelt. Dieser Unterschied ist wichtig, weil manche Prophezeiungen in der Bibel ausschließlich für das Volk Israel und andere ausschließlich für die Christen bestimmt sind. Und wir sollten darauf achten, dass wir sie nicht sorglos miteinander vermengen. Zurück zu unserem Bibeltext. In den Versen 17 bis 20 wird noch einmal ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem Gehorsam der Israeliten und den Segnungen, die ihnen zuteil werden sollen. Umgekehrt müssen sie mit harter Strafe rechnen, falls sie sich von Gott abwenden sollten. Damit die beiden ersten Verse leichter zu verstehen sind, verändere ich ein wenig den Satzbau. Mose sagt zu den Israeliten: Du könntest sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Doch gedenke stattdessen an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet, eben wie die Heiden, die der Herr umbringt vor eurem Angesicht, so werdet ihr auch umkommen, weil ihr nicht gehorsam seid der Stimme des Herrn eures Gottes. Soweit die Verse 17 bis 20. Und damit erreichen wir das 9. Kapitel. Ich lese daraus die Verse 1 und 2. Höre Israel, du wirst heute über den Jordan gehen, damit du hineinkommst, das Land der Völker einzunehmen, die größer und stärker sind als du. Große Städte, ummauert bis an den Himmel. Ein großes, hochgewachsenes Volk, die Anakiter, die du kennst, von denen du auch hast sagen hören, wer kann wieder die Anakiter bestehen? Die Zeitangabe in Vers 1, heute wirst du über den Jordan gehen, hat nichts mit einem herkömmlichen 24-Stunden-Tag zu tun. Sie besagt nur, dass die sogenannte Landnahme unmittelbar bevorsteht. Interessant ist die Tatsache, dass Mose, der im Auftrag Gottes zu den Israeliten redet, nichts, aber auch wirklich gar nichts schön redet. Von Völkern ist hier die Rede, die größer und stärker sind als Israel. Von hoch ummauerten Städten und einem hochgewachsenen Volk. Gott kennt also die Schwierigkeiten, die mit der Landnahme verbunden sein werden. Aber er wird die Israeliten wohlbehalten ins Land Kanaan bringen, wenn sie in jeder Situation auf ihn vertrauen. Weiter ab Vers 3. So sollst du nun heute wissen, dass der Herr, dein Gott, vor dir hergeht, ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen und wird sie demütigen vor dir, und du wirst sie vertreiben und bald vernichten, wie dir der Herr gesagt hat. Wenn nun der Herr, dein Gott, sie ausgestoßen hat vor dir her, so sprich nicht in deinem Herzen, der Herr hat mich hereingeführt, dies Land einzunehmen, um meiner Gerechtigkeit willen. Da doch der Herr diese Völker vertreibt vor dir her, um ihres gottlosen Treibens willen. Denn du kommst nicht herein, ihr Land einzunehmen, um deiner Gerechtigkeit und deines aufrichtigen Herzens willen, sondern der Herr, dein Gott, vertreibt diese Völker um ihres gottlosen Treibens willen, damit er das Wort halte, das er geschworen hat deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob. Ein weiteres Mal wird hier klar, Gott kennt seine Pappenheimer. Im vorigen Kapitel wurden die Israeliten davor gewarnt, den zu erwartenden Wohlstand im Land Kanaan ihrem eigenen Wohlverhalten zuzuschreiben. Entsprechend werden sie jetzt davor gewarnt, den Sieg gegen die fremden Völker als eine Art gerechten Lohn anzusehen. Das wäre Geschichtsverfälschung. Denn die Israeliten haben sich immer wieder, so drückt es die Lutherbibel aus, als ein halsstarriges Volk erwiesen. Aber Gott hat sich über sie erbarmt und wird ihnen auch bei der Eroberung des Landes Kanaan beistehen. Nebenbei bemerkt, verhält es sich bei den Christen ziemlich ähnlich. Gott schenkt ihnen nicht deshalb Erlösung, weil sie sich das durch ihre eigenen Taten verdient haben, sondern weil Jesus Christus für ihre Sünden gestorben ist. Den Israeliten lässt Gott durch Mose ausrichten, Vers 6, »So wisse nun, dass der Herr, dein Gott, dir nicht um deiner Gerechtigkeit willen dies gute Land zum Besitz gibt, da du doch ein halsstarriges Volk bist.« Tja, dieser letzte Satz lässt an Deutlichkeit kaum etwas zu wünschen übrig. Die gute Botschaft jedoch lautet, dass sich Gott von halsstarrigen Leuten nicht distanziert, sondern gemeinsam mit ihnen Geschichte schreibt. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel setzen wir unsere Entdeckungsreise durch das fünfte Buch Mose fort. Ich lade Sie herzlich ein, dann wieder einzuschalten. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.